Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 50. Oder Matthias Maurer. Zuallererst mal willkommen zur 50. Folge von der Erde ins All. Wir blicken mit großer Freude zurück auf die vielen spannenden Themen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Und wir blicken mit Spannung auf die, die noch kommen werden. Begonnen hat alles mit Matthias Maurer. Wir wollten seine Cosmic-KISS-Mission begleiten und besonders zeigen, wie wichtig für die Forschung die vielen, vielen Experimente sind, die während solch einer Mission durchgeführt werden. Und auch wie anstrengend. Sie brauchen viel Zeit, wie auch die Vor- und Nachbereitung einer solchen Mission. Da ist es erstaunlich und bemerkenswert, wie viel Zeit Matthias für uns und unseren zu Anfang völlig unbekannten Podcast hatte. Wir haben damals vor seiner Mission ausführlich mit Matthias gesprochen.
Ich glaube, da gibt es sehr viele Momente, auf die ich mich total freue. Also es fängt schon an mit dem Raketenstart. Das ist für mich das allererste Mal, wo ich auf der Spitze einer Rakete sitzen werde und dann innerhalb von 9 Minuten werde ich auf 28.000 Kilometer pro Stunde katapultiert. Und das ist natürlich etwas, jeder, der gerne Rennfahrer wäre oder Pilot wäre, der träumt davon, einmal diese Beschleunigung damit zu erleben. Das wird bestimmt ein ganz imposanter Moment werden.
Wir haben nach seiner Mission mit ihm gesprochen.
Ich bin eigentlich fast genau dort angekommen, wo ich vor dem Flug war. Ich fühle mich noch so ein kleines bisschen wackeliger. Da hat man am Anfang so ein bisschen Schwindelgefühl. Da ist alles schon deutlich besser geworden.
Und er hatte sogar während seiner Mission ein paar unserer Fragen beantwortet. Per Sprachnachricht.
Also das bisher Schönste, was ich erlebt habe, war der Blick aus dem Fenster. Einfach da runter zu schauen und unsere Erde zu sehen, das war einfach gigantisch. Und ich wusste ja, wie das aussieht. Ich habe ja Videos gesehen, ich habe ja Fotos gesehen. Aber trotzdem hat dieser Blick mich komplett umgehauen.
Was könnte also passender sein, als in unserer Jubiläumsfolge und nach 3 Folgen über den Mond mit Matthias Maurer zu sprechen, dessen nächste Reise ihn auf die Oberfläche des Erdtrabanten führen könnte? Wir beginnen mit einer Frage, die uns auch schon in unserer letzten Episode interessiert hat. Wo auf der Erde kann man sich auf einen Einsatz auf den Mond vorbereiten?
Für das Training zum Mond gibt es verschiedene Stellen. Wir haben zum einen ein Geologietraining, das findet an 3 verschiedenen Stellen in Europa statt. Das eine ist so die Grundlagen, das machen wir in den Alpen. Dort gibt es schöne Sedimente, also aufgeschichtete Ebenen und dort lernen wir die Grundlagen. Auf dem Mond werden wir keine Sedimente finden, weil das setzt immer so ein bisschen Wasser voraus. Aber für die Grundausbildung ist das natürlich ganz wichtig, auch dieses Kapitel zu lernen. Wenn man sich den Mond dann anschaut von hier unten aus, dann sehen wir, der Mond hat helle Stellen, er hat dunkle Stellen und er hat diese pockenartige Narben da, das sind die Einschlagskrater. So, an diese dunklen Stellen gehen wir auch zum Trainieren. Das ist ein vulkanisches Gebiet. Wir trainieren das auf Lanzarote, also vor der Küste von Afrika, gehört zu Spanien. Ist ein ganz tolles Testgelände, um Mondeinsätze, Mondtraining zu üben. Dann diese hellen Stellen, das ist die alte, originale Mondkruste. Der Mond ist ja, weiß ich was, so alt wie die Erde, ein Ticken jünger, 4,3 Milliarden Jahre alt. Und dann ist als allererstes diese Mondkruste erstarrt. Und die ist in Europa sehr schwer zu finden. Es gibt eine Stelle oben in Norwegen und dort fliegen wir dann hin. Das ist auf den Lofoten, so eine Halbinsel. Auch ganz toll geeignet, um dort ein Training durchzuführen. So, und die Einschlagskrater der Meteoriten auf dem Mond, das testen wir oder üben im Emmerichskrater in Süddeutschland. Das ist hervorragend auch geeignet. Das sind so die 3 Hauptstellen, wo wir im Feld trainieren. Dann haben wir natürlich auch bald die ganz tolle Mondtrainingsanlage Luna hier in Köln am Standort der Astronauten. Und dort können wir dann vor unserer Haustür auch nochmal die Technik in einer Mondumgebung trainieren.
Und wie authentisch kann so ein Training auf der Erde überhaupt sein?
Das Training im Feld, also jetzt auf Lanzarote oder in Norwegen, da sind die Steine echt. Also da ist die Umgebung genauso wie auf dem Mond. Natürlich gibt es auf dem Mond keine, sag ich mal, Pflanzen oder Bäume, die da vielleicht doch mal an der einen oder anderen Stelle in Norwegen oder in Lanzarote oder auch in Süddeutschland im Riesgrater dann rumstehen. Aber die Geologie, die Steine, die sind wirklich dann in bester Ausführung und ideal geeignet zum Training. Was an den Stellen nicht passt, ist, dass ich als Astronaut sozusagen dort rumlaufe. und ich wiege viel zu viel. Weil auf dem Mond würde ich nur ein Sechstel wiegen. Also sag mal hypothetisch, ich würde jetzt 60 Kilo hier auf der Erde wiegen. Ich wiege ein bisschen mehr. Würde ich auf dem Mond nur 10 Kilo dann wiegen. Und wenn man dann so durch die Gegend stiefelt, dann ist man auf dem Mond doch ein bisschen leichter beschwingt unterwegs, weil mit 10 Kilo, da kann man schon ein bisschen höher hüpfen und sich anders fortbewegen und dann natürlich auch anders arbeiten. Das ist eine Sache. So, wenn ich in Norwegen, das ist schon nördlich des Polarkreises bin, dann gibt's auch, sag ich mal, Tage, da geht die Sonne fast nicht unter und andere Tage, da ist die Sonne immer weg. Das heißt, dort hat man auch sehr lange Schatten. Das ist auf dem Mond auch so, in den Polargebieten, wo wir hinwollen. Aber der Unterschied mit den Schatten auf dem Mond und den Schatten auf der Erde ist, hier haben wir um die Erde rum ja die Atmosphäre und die Atmosphäre streut das Licht. Das heißt, selbst in dem Schattenbereich habe ich immer noch Restlicht. Also ich sehe da immer noch etwas. Auf dem Mond ist es wirklich so, der Schatten ist total pechschwarz, ganz, ganz dunkel. Wenn ich dort etwas reinlege, ein Instrument, irgendwie ein Gerät, das finde ich nicht mehr. Das ist weg, das ist dann quasi verloren. Und wenn ich mich fortbewege und sehe vor mir Schatten, also schwarze Bereiche, dann weiß ich nicht, ist dort ein Abgrund, stürze ich dort in die Tiefe oder ist es vielleicht nur 5 mm tiefe Mulde, die jetzt gerade so, sage ich mal, Schatten dann halt spendet. Ja, das heißt, bei der Fortbewegung, bei der Orientierung im Feld sind diese Lichtverhältnisse ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und das können wir deswegen nur im Innern von einer Halle üben. In unserer Mondtrainingshalle werden wir nämlich die Lichtverhältnisse haben wie auf dem Mond. Und wir werden auch ein Gravity Offloading System haben, also eine Art Gewichtsentlastung, sodass ich dann auch leicht beschwingt durch das Feld hüpfen kann.
Nicht, dass wir es Matthias nicht gönnen, dieses leicht beschwingt durchs Feld hüpfen. Aber die Anlage ist noch aus ganz anderen wichtigen Gründen da.
So ein Testgelände, da muss man immer überlegen, was will ich dort eigentlich testen? Es gibt ja für uns einen Mars-Rover, gibt es ein Testgelände in Italien bei der Firma, die das baut, oder dann auch noch in England. Und da geht es wirklich darum, die Testeigenschaften oder die Eigenschaften des Rovers auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das sind dann ganz spezifische Tests. Sowas Spezielles haben wir jetzt bei uns in der Mondtrainingsanlage nicht, sondern wir gucken dort mehr auf das Operationelle, also auf den Raumflugbetrieb, das Zusammenspiel von den Astronauten, von der Technik und auch von der Wissenschaft, die wir machen sollen. Ja, also da haben wir Geologen hier unten auf der Erde, die haben sich dann verschiedene Verfahren ausgedacht, wie wir oben auf dem Mond Proben nehmen sollen. So, und ein Geologe hier unten auf dem Feld, der hat viel Zeit, der kann dort hingehen, kann dort, sag ich mal, viele Gedanken machen, sich die Stellen von links, von rechts, von oben und unten anschauen, mit seinem Hämmerchen Proben nehmen. Wenn die Proben nicht das Richtige sind, geht er ein paar Tage später wieder zurück, nimmt noch ein paar Proben. Aber das geht natürlich für Astronauten auf dem Mond nicht, sondern wir haben dort einen Raumanzug an, haben genau für 7 Stunden Luft dabei und in den 7 Stunden muss ich effizient sein. Das heißt, ich muss genau wissen, was ich zu tun habe und deswegen müssen mich die Geologen fast schon begleiten, in Anführungszeichen. So, das heißt, wir haben Kameras dabei, wir haben Videosysteme dabei. In der Zukunft werden wir auch ja, so eine Art virtuelle Realität mitnehmen. Also wir haben die Kameras dabei und unten auf dem Boden sind dann die Wissenschaftler über 3D-Brille uns begleitend mit auf dem Mond dabei und sagen dann, ja, nimm den Stein links unten auf oder geh nochmal 3 Meter weiter, rechts oben, mach mir eine Prüfung dort. Und dieses Zusammenspiel zwischen den Geologen, zwischen den Astronauten, zwischen den Geräten, die wir oben dabei haben, das wollen wir bei uns in dieser speziellen Mondtrainingsanlage testen.
Noch ist nicht klar, wer Teil der nächsten Mondcrew sein wird. Auch Matthias hat noch kein Ticket, aber wenn er es sich aussuchen könnte, mit wem würde er gerne reisen?
Ja, also wir sind hier von europäischer Seite aus 6 Kandidaten, die für das Artemis-Team auswählbar sind. Das heißt, es sind dann 2 Italiener, 1 Franzose, 1 Däne und 2 Deutsche mit dabei. Momentan haben wir 3 Flüge gesichert für Europa Richtung Mond, aber wie beim ISS-Programm wird es ja nicht dabei bleiben, dass nur 3 fliegen, sondern das ganze Programm wird weiterlaufen, auch hoffentlich dann noch sehr lange, sehr erfolgreich, sodass dann noch mehr Flüge dazukommen werden. So, und jeder von uns macht das europäische Trainingsprogramm durch. Das bedeutet, wir machen Geologietraining im Feld. Ich war da der Erste, der trainiert wurde, das Testkaninchen. Und für die Mondtrainingsanlage bin ich auch der Astronaut, der dafür verantwortlich ist, das aufzubauen und mit den NASA-Kollegen Kontakt zu halten und dann auch das NASA-Programm immer wieder hier mit einfließen zu lassen, dass wir dann Abgleich haben. Wenn wir jetzt da hochfliegen Richtung Mond, dann wird bei Artemis 3 und 4 Missionen werden 4 Astronauten in der Orion-Kapsel sitzen, Richtung Mond fliegen, aber nur 2 werden landen. Und bei Artemis 3 ist es ganz sicher, dass das 2 Amerikanerinnen sein werden. Und bei Artemis 4 ist es noch nicht genau klar. Artemis 4, Artemis 5 plus eine weitere Artemis-Mission ist unter europäischer Beteiligung. So, und das bedeutet, dass maximal ein Europäer oder eine Europäerin in dieser Orion-Kapsel sitzt und dann sind vermutlich 3 Amerikaner mit dabei. Und wenn ich mir das aussuchen dürfte, mit wem ich da fliegen könnte, dann würde ich direkt meine Crew-3-Kollegen mitnehmen, mit denen ich ja auch zur ISS geflogen bin. Rajachari ist ein Testpilot, F-35. Der könnte mit Sicherheit auch so ein SpaceX-Lander landen. Und dann habe ich Kayla Burton noch mit dabei. Die ist super fit, EVA, geologiemäßig, ist auch jetzt in dem Team dabei, was für Exploration auf dem Mond die Federführung da hat. Tom Marshburn wird vermutlich nicht mitfliegen können, weil er ist kein NASA-Astronaut mehr. Er ist in die Industrie gewechselt. Aber ich denke, da wird sich dann schon noch ein anderer Kandidat finden.
Was reizt ihn mehr? Die Rolle des Wissenschaftlers oder die des furchtlosen Pioniers?
Wenn ich heute die Auswahl hätte zwischen Apollo 11 und Apollo 17, dann würde ich jetzt sofort sagen, würde ich Apollo 17 wählen. Weil Apollo 11, die sind zwar hingeflogen und waren die Ersten dort oben, aber die durften sich ja eigentlich nur im Umkreis von, was waren es, 30 Meter da von der Landekapsel weg entfernen, hatten nur einen Ausstieg. Und die Apollo 17, die waren die Letzten, die oben waren, die durften mit einem Rover rumfahren, dreimal aussteigen, die durften den Mond erkunden, also die durften viel, viel mehr sehen und erleben und mussten deutlich weniger nachher PR, sag ich mal, Leiden über sich ergehen lassen, weil der arme Neil Armstrong, ich glaube, das war irgendwann doch zu viel. Also die Stelle möchte ich definitiv nicht haben, die von Neil Armstrong. Gut, die ist jetzt vergeben für alle Zeiten und der erste Europäer zu sein, der über den Mond hoppelt, da, ich glaube, das wird dann vielleicht so eine europäische Variante von Neil Armstrong, da reiße ich mich jetzt nicht drum. Also wenn ich die Auswahl hätte und ganz garantiert einen späteren, längeren Flug bekommen würde, das wäre natürlich meine Option, die Wissenschaft zu machen, das ist mir wichtig.
An dieser Stelle möchte ich etwas mit euch teilen, das mir eine Weile nach Matthias letzter Mission erst klar wurde und mich seitdem umtreibt. Stellt euch vor, ihr könnt irgendwas richtig gut. Sagen wir Möbel bauen. Ihr habt Jahre gebraucht, um richtig gut zu sein in eurem Job und jetzt habt ihr es geschafft. Menschen lassen euch die tollsten Möbel der Welt bauen. Aus seltenen Hölzern, mit Intarsien, mit geheimen Fächern. Und ihr könnt euch nichts Schöneres vorstellen, als das zu tun. Den ganzen lieben Tag lang. Womit ihr aber nicht gerechnet habt, ist das öffentliche Interesse am Möbelbau. Auf einmal seid ihr in Talkshows eingeladen und Podcasts. Ihr werdet von Kongressen angefragt und Schulklassen und Unis. Und alle haben Fragen. Was für ein Gefühl ist es, solche Möbel zu bauen? Welche Sägen benutzt ihr? Wie lange habt ihr euch auf das Arbeiten mit Mooreiche vorbereitet? Seid ihr sicher, dass das Arbeiten mit Holz die Menschheit wirklich voranbringt? Brauchen wir unbedingt Möbel, wo die doch so teuer sind? Plötzlich habt ihr öfter ein Mikrofon in der Hand als einen Stechbeitel. So muss es Matthias gehen. Aber er beantwortet weiter, geduldig und freundlich unsere Fragen über Möbel, pardon, über Mond und Mars. Was für ein Gentleman. Apropos Mars. Das war doch über Jahre in unseren Köpfen, die Reise zum Mars. Warum also quasi der Umweg über den Mond?
Wir haben momentan in der Exploration oder in der astronautischen Raumfahrt 3 Ziele. Das erste ist die ISS, also der erdnahe Orbit. Dort machen wir Forschung in Schwerelosigkeit. Dann der Mond. Und dann Mars. So, Mars als langfristiges Ziel ist natürlich sehr wichtig, weil der Mars hatte mal Wasser an der Oberfläche und dort könnte sozusagen mal Leben existiert haben. Leben in der Form von Mikroorganismen, vielleicht Pflanzen, Einzeller. Ich denke da nicht an kleine grüne Marsianer. Aber gut, irgendwas wird man dann vermutlich noch im Untergrund finden, weil an der Oberfläche, wie gesagt, das Wasser fehlt. Die Atmosphäre enthält keinen Sauerstoff und die Weltraumstrahlung ist auch so intensiv, dass alles, was an Organik vielleicht mal an der Oberfläche war, jetzt auch schon lange kaputt wäre. Der Mars hat nämlich ja kein Magnetfeld, was dann sozusagen die Oberfläche dann schützen würde vor der Strahlung aus dem Weltraum. Das heißt, wir müssen da bohren oder in den Untergrund gehen. So, alles, was wir auf dem Mond brauchen, nämlich für Astronauten dann, ist ja ganz wichtig, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Energie, um unsere Instrumente zu betreiben, ein Unterschlupf, also irgendwo, wo wir dann auch vor der Weltraumstrahlung geschützt sind und idealerweise auch den Sprit für den Nachhauseflug. Das alles würden wir am besten nicht mitbringen, sondern das würden wir dort erzeugen. Weil wenn wir das dort erzeugen können, dann können wir mit einer kleineren Rakete fliegen und können viel mehr Experimente mitnehmen. Und ansonsten würden wir eigentlich fast nur Vorrat mitnehmen können und nicht das Wichtige, nämlich für die Wissenschaft. All das müssen wir natürlich ausprobieren, dass das 100% funktioniert. Wir können nicht zum Mars fliegen und dort feststellen, ui Mist, es klappt nicht, jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Deswegen haben wir den Mond. Auf dem Mond können wir herausfinden, wie man aus dem Wassereis, was wir dort in den Polarbereichen finden, hoffentlich sauberes Trinkwasser gewinnen können und erst einmal auch, wie wir rankommen an dieses Wassereis, an die Ressource. Wir können lernen, wie wir Atemluft erzeugen aus diesem Wasser eben. Wir können auch eventuell den Mondsand nehmen, da ist sehr viel Oxid drin, und dann halt den Sauerstoff daraus kochen. Wir können lernen, wie wir ein Mondhaus bauen, in dem wir dann geschützt sind, mittels 3D-Druck, aber jetzt nicht mit Beton, den wir auch von der Erde aus einfliegen und wo wir dann das kostbare Wasser dann sozusagen in den Beton reinkippen. Dafür sind die Ressourcen viel zu wertvoll, sondern halt mit modernen Verfahren, die noch entwickelt werden müssen. Und auch, wie wir die Energie erzeugen und während der Mondnacht die Energie auch speichern, weil die Mondnacht dauert 2 Wochen lang. So, das heißt, wenn ich da Batterien einfliege, die ich 2 Wochen lang nicht aufladen kann, das wäre nicht effizient, da müsste ich viel zu viel Metall einfliegen. Also viele, viele Fragen, aber auf dem Mond können wir das lernen. So, der Mond ist 3-4 Tage Flug entfernt. Wenn es dort schief geht, kann ich sagen, okay, für die paar Tage kann ich Reserve mitbringen und kann dann wieder sicher nach Hause fliegen, ohne dass ich ein Problem habe. Aber auf dem Mars wäre das nicht möglich. Das heißt, wir haben die ISS und den Mond zur Entwicklung von dieser Brückentechnologie, um auch dann alles zu lernen, was wir auf dem Mars brauchen. Dazu gehört auch Dinge, die wir auf der ISS jetzt noch nicht brauchen. Also wenn ich auf der ISS ein Gesundheitsproblem habe, dann kann ich vielleicht einen Zahn ziehen, ich kann eine Wunde nähen, ich kann auch andere Sachen machen, aber ich kann auch keine OP vornehmen. Ja, dafür würde ich meine Kapsel steigen, zurückfliegen zur Erde. Wenn ich jetzt auf dem Mond bin oder auch auf dem Gateway, die kleine Station, die auf dem Mond um den Mond herumfliegt, dann bin ich eventuell eine Woche unterwegs. So eine Woche, eine OP, okay. Da muss ich vielleicht medizinisch mehr können, als ich auf der ISS momentan kann. Und das heißt, wir müssen diese Ausrüstung erst einmal entwickeln, mitnehmen. Vielleicht müssen wir auch die Astronauten besser trainieren. Oder vielleicht müssen wir immer einen Arzt mitnehmen. All das lernen wir auf dem Weg Richtung Mond. Auf dem Weg Richtung Mars, das ist klar, wenn ich da unterwegs bin, dann ist die Mission, die muss ich durchziehen. Also wenn ich jetzt nach 50 Tagen ein Problem habe, kann ich nicht sagen, Rückwärtsgang einlegen und zurückfliegen. Das geht halt von der Orbitalmechanik nicht. Dann muss ich diese 2 Jahre durchziehen. So, das heißt, dort brauche ich natürlich ganz andere Ausbildung, Infrastruktur, die ich mitnehmen muss.
Wie müssen wir uns verhalten bei unseren Expeditionen? Was müssen wir tun, um Mond und Mars möglichst unbeschadet Besucher abzustatten?
Da gibt es natürlich dann die Astrobiologen, die sind Spezialisten, die verstehen das Thema. Die bilden uns auch aus, gehört zu unserem Astronautentraining dazu. Und die klassifizieren dann auch die Oberflächen oder die Himmelskörper. Der Mond ist jetzt ein Himmelskörper, da hat man sehr wenig Bedenken, dass man dort etwas kontaminieren könnte, weil der Mond prinzipiell nie Leben an der Oberfläche, die wir jetzt so kennen und sehen, hatte. Aber diese Wasserproben, die wir dort vermuten in tiefen Kratern, dort schon, dort könnte natürlich Organik sein. Und dort müssen wir ganz sorgsam und behutsam hinabsteigen und krabbeln und gucken, dass wir diese Proben dann so entnehmen, dass wir die nicht kontaminieren. Also wenn ich dann die Proben zurückbringe hier zur Erde und die werden hier in den Laboren untersucht, sollen die natürlich nicht die Mikroben von Matthias finden, sondern die sollen die Originalmikroben oder was ich, Spuren finden, die vor 4,3 Milliarden Jahren zur Frühzeit des Mondes dort vielleicht aufgeschlagen sind. Aber wenn wir jetzt Richtung Mars fliegen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dort das Protokoll einzuhalten. Also ein Marslander, der muss vorher dekontaminiert werden. Der muss sterilisiert werden, damit dort nicht dann Mikroben von der Erde eingeschleppt werden und sozusagen das Ambiente des Marses übernehmen oder beeinflussen. Und deswegen ist auch so wichtig, der Mars-Rover, der oben rumfährt, wenn der Gebiete entdeckt, wo potenziell organische Proben gefunden werden könnten, dann hat man schon sehr stark diskutiert, darf der überhaupt dorthin fahren? Weil der rollt ja dann von einem Gebiet mit Resten an den Rädern über das neue interessante Gebiet und würde sozusagen eine Cross-Kontaminierung durchführen auf dem Mars. Und die große Frage ist, wie kann ich dort oben Proben entnehmen, ohne das Gebiet zu verunreinigen, durch das ich gerade fahre? Da gibt's jetzt neue Ansätze mit dem Mars-Helikopter. Und dieser Mars-Helikopter, der könnte natürlich genau in dieses eine Gebiet dann reinfliegen. Aber auch das ist ein Thema für die Wissenschaftler, die Astrobiologen, die diskutieren das beste Verfahren, wie ich dort oben Proben entnehmen könnte, ohne eine solche Verunreinigung zu erzeugen.
Es sieht so aus, als haben wir gute Chancen, in dieser Generation jemanden aus Europa auf den Mond zu bringen. Das bringt mich zu dem Punkt: Welche Ambitionen haben wir Europäer zukünftig denn in der Raumfahrt?
Ja gut, als Europäer sind wir die ganze Zeit per Anhalter durch die Galaxis unterwegs, Richtung ISS, mit den Russen, mit den Amerikanern. Wir hatten auch mal Bestrebungen, mit den Chinesen mitzufliegen. Ja, ich hatte ja schon in China trainiert, um zur chinesischen Raumstation zu fliegen. Jetzt sind die Inder auf dem Mond gelandet, die Israelis haben es probiert, die Araber probieren das und auch auf dem Mars. Das heißt, weltweit tut sich da sehr, sehr viel. Und der Weltraum, viele Nationen möchten da im Weltraum aktiv sein, in der ersten Liga mitspielen. Und von ESA-Seite aus versuchen wir natürlich auch dafür einzutreten, dass wir weiterhin in der ersten Liga vertreten sind. Das bedeutet für uns einmal, wir müssen unseren Mondlander fertig bekommen. Wir haben das Programm Argonaut, ist finanziert, von den Mitgliedsländern zugestimmt. Es soll 2030 rum auf der Mondoberfläche landen und dann dort Fracht runterbringen. Aber erstmal nur Fracht, Experimente, also keine Astronauten. Parallel dazu möchten wir natürlich auch, dass Europa in der Lage sein wird, unabhängig von den anderen Nationen und Ländern, eigene europäische Astronauten mit eigenen europäischen Mitteln ins All zu bringen. So wie Indien das nächstes Jahr auch durchführen wird. Also die haben eine Kapsel schon seit vielen Jahren in Entwicklung und diese Kapsel wird mit einer eigenen indischen Rakete dann nächstes oder spätestens übernächstes Jahr hochfliegen. Ich hatte auch schon das Vergnügen, 4 indische Astronauten kennenzulernen, die dafür trainieren. Und ich denke, da muss Europa unbedingt auch aktiv werden. Da haben wir momentan noch kein Projekt oder kein Programm in der Finanzierung. Und das ist ein ganz großes Manko, weil wir da wirklich abgehängt werden. Also im Bereich Mondlander sehe ich, dass wir circa 10 Jahre hinter jetzt zum Beispiel Indien hinterhängen, hinter China viel, viel weiter, weil die sind ja schon mehrfach auf dem Mond gelandet und auch mit dem Rover unterwegs auf dem Mond. Im Bereich bemannten Zugang zum All würde ich sagen, hängen wir mindestens 15 Jahre hinter Indien hinterher, noch viel weiter hinter den anderen Ländern. Und das können wir langfristig nicht tolerieren. Wir sind in Europa Innovations- und Technologieland oder Kontinent. Und wenn wir nachhaltig hochqualitative Arbeitsplätze für unsere komplette Industrie sicherstellen wollen, dann können wir nicht das Thema Raumfahrt dort ausklammern. Auch die Jugend zu inspirieren, der Jugend zu zeigen, Zukunft findet nicht nur in den USA statt, sie findet auch genauso gut, auf genauso hohem Niveau in Europa statt, in Deutschland statt. Auch dafür ist das Thema Raumfahrt absolut unabdingbar. Und deswegen treten wir eigentlich bei allen möglichen Gelegenheiten ganz stark dafür ein, auch hier Werbung zu machen, einen Zugang für europäische Astronautinnen und Astronauten mit europäischen Mitteln zu schaffen.
Nun zu etwas ganz Praktischem. Wir haben schon öfter über Matthias' Weltraumbeton-Experiment an Bord der ISS gesprochen. Ein Experiment mit großer Relevanz, für das sich Matthias darum auch stark begeistert.
Bei der Betonherstellung wird weltweit 7% des CO2s freigesetzt. 7% durch Häuserbau, Betonherstellung im Vergleich zu 2,% für Luft- und Raumfahrt. So, bei diesen Betonexperimenten, die ich oben angerührt habe, ging es darum zu sehen, wie können wir diesen Werkstoff Beton besser gestalten, um dadurch weniger CO2 zu erzeugen. Eine Möglichkeit ist, dass ich die Mischungen verändere, weniger Zement reinpacke oder dass ich allgemein den Beton optimiere, sodass im Endeffekt weltweit weniger Beton verbraucht wird bei gleicher Festigkeit. Und normalerweise optimiert man einen Werkstoff im Computer, indem man sagt, das können wir modellieren, simulieren und dann können wir die beste Mischung da vom Computer herausrechnen lassen. Aber das kann man noch nicht, weil Beton ist zwar ein uralter Werkstoff, aber er ist trotzdem kompliziert. Da kippe ich Wasser rein, da kippe ich Zementpulver rein, unterschiedliche Mischungen dann noch an Zement. dann kippe ich dort Sand rein, ich kippe Kies rein, also Zuschlagstoffe und noch anderen Kram. So, wenn man sich jetzt so mal so ein Beton, wenn er angerührt ist dann und ist gegossen worden, so nach einer Stunde oder so anschaut, dann sieht man immer, da ist eine Pfütze drauf, ja, auf diesem Brei, da setzt sich so Wasser ab. Und die Fachleute nennen das, der Beton blutet. Also das heißt, Wasser geht nach oben raus und die schweren Teilchen sacken nach unten durch. Also der Beton entmischt sich, er segregiert. Und durch diese Entmischung wird er teils unhomogen und das führt dazu, dass ich den nicht im Computermodell simulieren kann. Das ist einfach, weil er halt so inhomogen ist. So, jetzt im All entmischt sich aber ein Beton nicht, weil die Entmischung ist ja, weil die unterschiedlichen Teilchen da unterschiedlich schwer sind. Das ist wie, wenn ich einen Teig und Kuchen anrühre und werfe dort Rosinen rein. Die sind schwerer als vielleicht das Eiweißschaum, den ich da geschlagen habe. Und dann sackt das nach unten durch und entmischt sich. So, und im All passiert das eben nicht. Deswegen habe ich im All die Möglichkeit, perfekte Betonmischungen herzustellen. So perfekt, dass ich die genau so auf der Erde vermutlich nie herstellen kann. Ist aber auch nicht wichtig, weil ich will ja nur die Daten gewinnen eines perfekten Betons. Das habe ich deswegen oben gemacht. Ich habe dort 50, 60 verschiedene Betonmischungen hergestellt. Die wurden runtergeschickt, wurden dann in verschiedenen Laboren, in Universitäten oder auch im DLR-Zentrum für Materialphysik untersucht. Und die Wissenschaftler konnten dann Daten gewinnen und haben auch einen Zufallsbefund festgestellt, haben gesehen, der Beton, der Matthias oben angerührt hat, der war ja irgendwie fester in gewissen Bereichen. Und ich glaube, bis zu 30% wurde mir gesagt, fester. So, 30%. Jetzt überleg mal, ein Drittel ungefähr könntest du sparen an Beton bei gleicher Festigkeit dann. Ein Drittel von dem CO2 könntest du sparen. Das heißt, mit meinem Experiment, was ich oben durchgeführt habe, könntest du bei weltweiter Verbesserung, wenn es sich denn umsetzen ließe, vielleicht sogar so viel einsparen, dass der ganze Luftverkehr, der ganze Raumfahrtverkehr, CO2-Beitrag dadurch eingespart würde. Also das ist doch ein Hammer, oder? Also ich finde das mit so einem Experiment, so ein tolles Ergebnis zu erzielen, ist ein richtiger Kracher. Und das war ja nur eins von den 150 Experimenten, was ich oben durchgeführt habe.
Wer mehr über Matthias Zeit auf der ISS und seine Experimente erfahren möchte, dem möchten wir ans Herz legen, sich das Buch von Matthias, Cosmic Kiss, zu besorgen.
In diesem Buch, 400 Seiten stark, erkläre ich alles vom Training für meine Weltraummission bis zum Alltag im All, aber auch viel über die Experimente, die ich da durchgeführt habe und was dabei rauskommt, Nutzen für die Menschen und wie es dann auch danach weitergeht.
Wird Matthias unser Mann im Mond oder besser auf dem Mond? Wird der Slogan, hoffentlich ist es Weltraumbeton, bald in aller Munde sein? Und um welche Highlights aus der Wissenschaft geht es in den nächsten 50 Episoden unseres Podcasts? Ich hoffe, wir finden es gemeinsam heraus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.